Letzten Sonntag, 9:30 Uhr, im großen Konferenzraum von Das Gleiche in Grün.
Ja, und darum freuen wir uns sehr, dass wir heute endlich mal wieder mit der ganzen Familie brunchen können. Ist ja wirklich lange her.
Kann mir mal jemand den veganen Mettigel rüberreichen?
Ja, Papa.
Timo, der ist dir heute übrigens wieder besonders gut gelungen, finde ich.
Na, darauf Prost.
Prost.
Prost. Prost. Papa, wollt ihr nicht mal wieder eine neue Folge aufnehmen? Oder wann ist die Sommerpause vorbei?
Naja, bei den Temperaturen mache ich lieber weiterhin Sommerpause.
Ich auch.
Kann ich mal bitte die Nutella haben? Der Nutella.
Das Nutella.
Ist doch völlig egal. Ihr sollt da ohnehin nicht so viel von essen.
Ja, ja, wissen wir. Zuckerbombe und so.
Ich habe euch mal was anderes besorgt. Hier, Mandelmus. Das schmeckt vielleicht ein bisschen anders, aber die achten auch auf Produktionsbedingungen und so. Fairtrade, Bio, you name it. Viel gesünder für euch.
Und viel nachhaltiger.
Seht ihr? Danke, Timo.
Nee, ist klar. Und woher wollt ihr das wissen?
Ja, das sagt der Hersteller halt.
Sagt ihr uns nicht ständig, wir sein Werbeversprechen immer hinterfragen? Und habt ihr das gemacht?
Vielleicht solltet ihr da mal eine Folge drüber machen.
Jede zwei Wochen, wir sind hier. Timo und Moritz diskutieren über Nachhaltigkeit und mehr. In der Logistik ist was los.
Hallo Anna, schön, dass du da bist.
Hi Moritz, hi Timo, ich freue mich dabei zu sein.
So, wir haben Anna eingeladen, weil wir heute über Transparenz in Lieferketten sprechen möchten. Das ist ein Thema, was super wichtig ist, zukünftig noch wichtiger und was wir einfach bisher so ein bisschen ausgelassen haben in diesem Podcast. Und aus Gründen wollen wir das jetzt mal besprechen. Und Anna ist Co-Founderin und Co-CEO von dem Startup Seatrace. Und vielleicht, Anna, magst du uns zu Beginn einmal so einen kleinen Überblick geben, warum ihr Seatrace gegründet habt und was Seatrace eigentlich genau macht?
Genau. Wir beschäftigen uns mit Transparenz in Lebensmittellieferketten. Ich bin Anna. Mein persönlicher Hintergrund ist, ich komme aus Freiburg und habe mich ziemlich viel mit Wirkungsmessung, also der Frage, wie man Nachhaltigkeit messen kann, beschäftigt, bevor ich Seatrace gestartet habe. Und das beschäftigt uns auch heute sehr, sehr viel. Also wie kann ich Rückverfolgbarkeit mit der Nachhaltigkeitsbrille denken und nicht mehr nur fragen, wo, wann, welches Produkt war, sondern eben auch, was war der soziale und ökologische Impact oder die Wirkung dahinter. Genau, und dann haben wir offiziell 2019 gemeinsam mit meiner Co-CEO und Mitgründerin Katharina gegründet. Und ihr Hintergrund ist eigentlich mehr aus dem Produktmanagement. Also sie hat Tech-Ventures für große Corporates aufgebaut, war aber auch viel in afrikanischen Ländern unterwegs und hat ja, Farming-Kooperativen unterstützt, nach Europa zu exportieren. Also viele Frauenkollektive unterstützt und hat gesehen, was da so alles am Ursprung dahinter steckt. Und ich war damals viel in den Sozialunternehmernetzwerken Deutschland und Frankreich unterwegs. Und da waren ganz viele Social Businesses, kleine Impact-Startups, die richtig coole Produkte gemacht haben und die dann so typischerweise direkt vom Ursprung bezogen haben und die wenig erzählen konnten, was dahinter steckt. So haben wir angefangen. Und dann waren wir mal kurz ein Storytelling-Tool für Social Businesses, wie man die Lieferkette schön erzählen kann, sodass es Spaß macht, sich da auch zu informieren und mal zu gucken, was dahinter steckt. Und haben dann natürlich ziemlich schnell gemerkt, dass das die Welt nicht verändern wird und dass wir hin eigentlich zu Story-Proving gehen müssen und uns fragen müssen, was steckt dahinter, wie können wir es nachweisen und vor allem uns auch den komplexen großen Ketten annehmen. Und das machen wir heute.
Und wie sieht denn ganz konkret euer Angebot aus? Weil sich den großen komplexen Ketten nähern kann man ja aus sehr unterschiedlichen Richtungen.
Ja, absolut. Also was wir machen oder was uns vor allem ausmacht, sind primär, würde ich sagen, zwei Dinge. Das erste ist, dass wir versuchen, kritische Rohstoffe aus dem globalen Süden genauer anzuschauen, was zum Beispiel Kakao, Kaffee, Nüsse, Tee und so weiter sind. Und wo man immer bei den Nachhaltigkeitskriterien, wo es besonders kritisch ist, eigentlich am Ursprung gucken muss. Das nennen wir dann die Rückverfolgbarkeit oder die Primärdaten in der ersten Meile. Das heißt, was wir versuchen, ist, anstatt die Nachhaltigkeitskriterien auf Basis von irgendwelchen Eckdaten oder Referenzdaten, Inventardaten nennt man das, anzuschauen, sagen wir, wir müssen uns im Nachhaltigkeitsmanagement dahin bewegen, dass wir die tatsächlichen Primärdaten in den Lieferketten erfassen und auswerten. Das ist das eine, was wir machen. Ja, das sind solche Themen wie zum Beispiel, werden Menschen am Ursprung fair bezahlt? Können sie davon leben? Können wir das tracken? Können wir das nachweisen? Also soziale Kriterien und natürlich auch ökologische. Thema entwaldungsfreie Lieferketten treibt uns zum Beispiel ganz viel um. Und der zweite Punkt, von dem wir schwer überzeugt sind, den es dringend braucht, ist, dass diese Daten, die dann am Ursprung viel generiert werden und dort besonders kritisch sind, auch durch die ganze Lieferkette fließen. Also dass die B2B-Partner bis hin zum Retail und im optimalen Fall dann eben auch zum Konsument der Konsumentin enabled werden und dass diese Daten von allen weiterverwertet werden. Weil das große Problem, was wir immer noch sehen und was leider auch noch weit weg ist, von aus dem Weg geräumt, ist, dass Intransparenz irgendwie auch ein Geschäftsmodell ist und dass die Verantwortungsfrage entlang der Kette, also wer muss sich jetzt darum kümmern, dass die Prozesse nachhaltig und fair sind, die wird immer hin und her geschoben. Also am Ursprung sagen sie natürlich, naja, das ist alles preisgetrieben, warum sollen wir jetzt da rein investieren, diese Daten zu erfassen? Und der Retail sagt, naja, wir sind ja total weit weg vom Ursprung, bei uns kommen die Produkte fertig an, warum sollen wir uns darum kümmern? Und wenn die Daten nicht für alle ausgewertet werden und zum Beispiel ins Reporting fließen können und genutzt werden können, dann verändert sich nichts. Und das ist die zweite Frage, die wir versuchen anzugehen. Aber wir können da gerne natürlich mal an einem ganz konkreten Beispiel durchgehen.
Seid ihr denn eher Berater oder Toolanbieter oder beides?
Ja, also am Ende sind wir eine digitale Plattform, in der man diese ganzen Lieferkettendaten erfassen kann und wo sich unterschiedliche Akteure in der Lieferkette anschließen. Konkret so unterteilen wir das eigentlich immer in drei Schritte, die großen Projekte, die wir machen. Und natürlich, weil jede Lieferkette anders ist und die ja immer unterschiedliche Herausforderungen mit sich bringen, müssen wir schon noch im initialen Setup immer Projektmanagement und Unterstützung leisten. Aber am Ende des Tages läuft es eigentlich immer über diese drei Schritte. Schritt 1, wir müssen erstmal die Lieferkette überhaupt mappen, also statisch, überhaupt mal verstehen, was passiert da eigentlich. Häufig wissen Unternehmen, wenn überhaupt, wo das Produkt genau herkommt, also Ursprungsland, und dann, wie es im Lager ankommt. Und dann wird es vielleicht auch noch rückverfolgbar genannt, wenn man sagen kann, wo es ursprünglich herkommt. Aber alles dazwischen ist meistens eine Blackbox. Das heißt, es kann dann eben sein, dass die Mandeln aus den USA dann noch in Vietnam geschält werden, dann wieder zurückgehen und dann erst nach Europa kommen. Hat aber nie jemand gemerkt, weil man nur den Ursprung und wie es ankommt kennt. Das heißt, Schritt 1, überhaupt alle Prozesse, Aktivitäten und relevanten Entitäten in der Lieferkette mappen können. Hat jetzt aber noch nichts damit zu tun, dass ich wirklich bei dem Badge, den ich kaufe, oder jetzt bei einem Beispiel bei der Schokoladentafel, die ich in der Hand halte, wirklich weiß, was da drin steckt. Das passiert dann erst an einem späteren Schritt. Was da noch sehr relevant ist, dass wir mit einem Wirkungskatalog arbeiten. Also das heißt, Nachhaltigkeitsbehauptungen sozial-ökologisch sind geclustert. Da steht dann, welche relevanten Drittparteien, Dokumente und so weiter muss ich managen. Dann im zweiten Schritt sprechen wir von allem, was in der ersten Meile passiert. Das heißt, wir versuchen vor allem auf Farm- und Pharma-Innen-Ebene soziale und ökologische Daten zu bereichern, sei es zum Entwaldungsthema, Geodaten, Polygondaten und so weiter. Bezahlungsströme, demografische Daten, also erste Meile Primärdatenpaket. Und dieses Paket im letzten Schritt wird dann im Idealfall mit der klassischen Rückverfolgbarkeit verknüpft. Also dass ich dann zum Beispiel, sagen wir mal, ich bin ein großer Schokoladenproduzent und ich beziehe Kakao von einem Zulieferer, dass ich nicht nur sagen kann, okay, mein Zulieferer hat insgesamt faire Prozesse, da liegt es offen, sondern dass ich sagen kann, wenn ich jetzt diesen Batch, diese Charge kaufe, dann habe ich indirekt den und den Impact, die Wirkung und kann das wieder wirklich für mich kalkulieren, in mein Reporting einbeziehen. Und deswegen brauchen wir dann im dritten Schritt noch die klassische Traceability.
Bevor wir jetzt gleich auf ein explizites Beispiel eingehen, würde mich noch eine Sache interessieren, wenn ihr am Ursprung selbst schon seid, also das Aufmalen der Lieferkette und was auch immer alles, das ist jetzt alles erstmal geschehen und jetzt geht es darum, das zu analysieren, diese ich sage jetzt mal, Recherche, die man da auch tun muss. Macht ihr das dann auch, ich sage jetzt mal, auch vor Ort oder geht ihr in Kontakt mit den Farmern, mit den Bauern und versucht die Daten dort abzugreifen oder seid ihr auch da, ich sage jetzt mal, investigativ irgendwie auch vor Ort?
Also wir selber als Tech-Provider sind nicht in den Ursprungsländern selber, aber unsere Partner zum Teil in Kooperation mit zertifizierenden Organisationen oder NGOs, die vor Ort sind. Das heißt, häufig in den Prozessen ist es tatsächlich auch so, dass nicht jeder einzelne Farmer oder jede einzelne Farmerin an unser System angeknüpft ist. Das hängt auch damit zusammen, dass die Märkte, in denen wir sind, also vor allem auch zum Beispiel Kaffee und Kakao, extrem Smallholder getrieben sind. Also 90% sind sehr, sehr kleine Farmen und Anbauende. Und dann Tausende einzeln anzuschließen, ergibt in dem Fall erstmal keinen Sinn. Und häufig hat man natürlich auch sehr viele Herausforderungen bei der Digitalisierung. Also gibt es Smartphones und so weiter und so fort. Und wie es dann meistens ist, dass es so eine Art Field Agent gibt. Also die Person, die zum Beispiel zum ersten Mal die Säcke Kakao an der Farm einsammelt oder die auf kooperativen Ebene arbeitet, die dann die Datenerfassung initial macht. Das heißt, es gibt diese Option, okay, die Erstdaten werden on the ground erfasst durch Partner oder sie liegen halt schon rum. Und das ist tatsächlich schon ziemlich häufig der Fall, dass wenn die Unternehmen zertifiziert sind, sei es Fairtrade, sei es biozertifiziert, dass viele Daten ja eigentlich schon da sind, was aber eigentlich nie passiert, ist, dass damit mehr gemacht wird, außer dass einmal im Jahr punktuell, oder je nach Zertifizierung, erfasst wird, in irgendwelchen Excel-Sheets rumliegt oder vielleicht sogar auf einem PDF und damit dann nichts weiter gemacht wird. Das heißt, häufig müssen wir solche Datenquellen auch anknüpfen. Und das ist ein ganz, ganz großer Punkt, weil sonst hat natürlich keiner Lust, 10 Parallelsysteme nebeneinander zu legen. Und die sind es schon gewohnt, ganz viele verschiedene Sachen ausfüllen zu müssen von ihren Abnehmern, was eigentlich immer das Gleiche ist. Aber in einer anderen Farbe.
Es ist 2024 und wir haben jetzt seit, und ihr kennt die wahrscheinlich auch, seit 20 Jahren lesen wir Studien von großen Beratungsgesellschaften, also vielleicht lesen wir sie nicht, aber die Überschriften, dass Supply Chain Transparency key ist und dass man ja nur die und diese Lösung dafür bräuchte und das ist der Prozess. Und trotzdem gibt es Unternehmen wie euch, die jetzt 20 Jahre später an diesen Lösungen immer noch arbeiten. Was ist der Grund aus eurer Sicht, warum wir bei Supply Chain Transparency so langsam nur Fortschritte haben? Ist es das PDF, von dem du gerade gesprochen hast? Ist es mangelndes Interesse? Oder woran hakt es denn? Weil sich irgendwie ja alle einig zu sein scheint, dass das schon total sinnvoll wäre und eigentlich sollte es technisch auch möglich sein. Also was ist das Problem?
Ja, das ist eine ziemlich große Frage, die, glaube ich, mit ganz vielen Perspektiven beleuchtet werden muss. Also tatsächlich ist es einfach so, dass die Lieferketten, in denen wir sind und die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, zum Teil einfach sehr große globale Lieferketten haben, sehr große Portfolios, sehr viele verschiedene Produkte. Wenn wir jetzt von Hunderten oder Tausenden Lieferketten sprechen, die bisher eben nicht getrackt wurden bis zum Ursprung, beziehungsweise bisher wurden Unternehmen nicht dafür in die Verantwortung gezogen, was in den vorgelagerten Schritten eigentlich passiert. Also man wurde dafür verantwortlich gemacht zu sagen, okay, was passiert in meinen eigenen Operations, also was mache ich, wie mache ich Geschäfte, wie produziere ich und so weiter. Aber wenn es darum geht, die vorgelagerten Akteure anzuschauen und zu sagen, okay, ich als europäisches Unternehmen, produzierendes Gewerbe, das vielleicht an KonsumentInnen direkt oder indirekt vertreibt, ich muss ja eigentlich auch dafür verantwortlich sein, wie die Prozesse vorgelagert sind, ob die Menschen fair bezahlt werden, was die ökologischen Wirkungen sind. Das war bisher noch nicht wirklich verpflichtend und kam jetzt erst durch die letzten Gesetzgebungen, Richtlinien, sowohl auf deutscher als auch auf EU-Ebene. Das bringt gerade ein bisschen einen anderen Wind rein, aber die Strukturen sind manchmal nicht unbedingt dafür ausgelegt, bestimmte Daten auch offen zu legen. Also vor allem gibt es natürlich viele Trader, also Zwischenhändler, die selber gar nicht produzieren oder das Produkt nicht weiterverarbeiten, also die eigentlich plump gesagt von A nach B schieben. Und die natürlich dann nicht unbedingt ein Interesse daran haben, dass der nachgelagerte Akteur ganz genau weiß, von wem sie beziehen, wie viel sie bezahlen, weil das Risiko dann da ist, dass sie einfach umgangen werden. Das ist natürlich einfach, unsere Lieferketten sind nicht so aufgebaut, dass langfristig Kooperation in der Kette immer gefördert wird, vor allem bei den großen globalen Ketten. Dann haben wir häufig natürlich auch das Mass Balance Thema, also dass einfach sehr viele verschiedene Ursprünge in einen Topf geworfen werden, die die Rückverfolgbarkeit dann sehr, sehr schwer machen und wo man dann immer nur Pi mal Daumen sagen kann, also wenn ich jetzt das und das beziehe, dann kommt es irgendwie wahrscheinlich aus den 5 Ländern. Aber ich kann es nicht mehr direkt zuordnen. Und diese Mischung aus, bisher gab es diese Verantwortlichkeit nicht, man hat die vorgelagerten Akteure nicht mit eingebunden, plus die Komplexität, die wir einfach haben in den globalen Ketten, stehen wir da immer noch vor großen Herausforderungen. Und die hängen jetzt damit zusammen, dass diese ganzen Daten, die rumliegen, nicht standardisiert rumliegen. Und bisher hat man diese Rückverfolgbarkeit häufig so gedacht, okay, ich muss irgendwie aus Risikomanagement-Perspektive sagen können, aus welcher Charge mein Produkt kommt, wenn in irgendeinem Batch was schiefgegangen ist. Und den muss ich dann aus dem Verkehr ziehen, damit ich nicht all meine Schokoladentafeln oder Nussmusgläser oder Getränke, wie auch immer, direkt rausziehen muss, weil das für mich einen sehr, sehr großen negativen wirtschaftlichen Effekt hat. Und jetzt werden sie aber immer mehr in die Verantwortung gezogen auf Nachhaltigkeitsperspektive. Und dafür gibt es kein Setup. Es gibt kein Setup, wo man sagt, ich muss Nachhaltigkeitsdaten von der ganzen Kette auswerten und erfassen. Und dann liegt es vielleicht rum. Aber jeder Akteur hat sein eigenes System gebastelt. Es gibt keine Standards dazu, wie ich die Nachhaltigkeitsdaten ablege. Und es ist immer noch auch für uns schwer, uns anzubinden an zertifizierende Organisationen und bestehende Datensätze, weil die vielleicht natürlich auch nicht immer Interesse daran haben, dass sich ein Tracing-Anbieter da andockt und die Transparenz an sich nach außen bringt. Und dann vielleicht auch die Transparenz zu deutlich höheren Standards in der einen oder anderen Kette, als die Zertifizierung abdeckt.
Sehr gut. Wir sind Fans von ganz konkreten Beispielen. Und ich finde immer Startup-Angebote ganz spannend, wenn man hört, was ihr euch ausgedacht habt, was die Idee dahinter ist, wo das herkommt. Aber es wird dann richtig greifbar, wenn man so ein Kundenprojekt oder so bespricht oder mal erklärt an einem Beispiel, wie das funktioniert. Und wie der Zufall so will, habt ihr vor ein paar Tagen ein Projekt gelauncht. Erzähl doch vielleicht mal, was das für ein Projekt ist, mit wem und auch so konkret, wie du natürlich möchtest, wie sowas abläuft. Wie fing das an und wo seid ihr letztlich heute rausgekommen?
Ja, total gerne. Da sind wir, muss ich auch sagen, echt mächtig stolz drauf auf das Projekt. Wir haben lange dafür gekämpft, dass sich die verschiedenen Akteure mal an einen Tisch setzen und zusammenarbeiten für das Thema. Genau, da geht es um ein Projekt mit der Metzona-Gruppe, also mit der Davert-Marke konkret. Und das ist entstanden aus einem Projekt mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, das gefördert wurde letztes Jahr. Da haben wir mit dem deutschen Mittelstand uns im Rahmen des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes mal angeschaut, wie die Unternehmen so aufgestellt sind. Ob sie an Daten kommen, warum sie vielleicht nicht an Daten kommen von ihren Partnern. Und sind dann aber in diesem auch Forschungsprojekt, was gefördert wurde, relativ schnell zu dem Schluss gekommen, die Fragebögen raussenden und nur dieses deutsche LKSG abklappern, das wird nicht reichen. Weil dann werden die Unternehmen mit der neuen Richtlinie konfrontiert sein, da müssen wir von vorne anfangen. Und eigentlich muss man mal anfangen, eine langfristige Transparenzstrategie in die Lieferkette zu bekommen, damit man dann auch, sei es für die CSDDD, sei es für das Entwaldungsgesetz, sei es für die EU Green Claim Directive, irgendwie aufgestellt ist. Und dann hat sich David dafür entschieden, das Projekt unabhängig von diesem Forschungsprojekt weiterzuführen. Und was wir jetzt geschafft haben, und diese Woche ist deswegen für uns auch sehr, sehr wichtig, ist, dass eine ganze Produktlinie in den deutschen Retail gekommen ist, eine Nussmus-Linie. Das sind 7 verschiedene Produkte und 15 verschiedene Zutaten. Und dass man jetzt als Endergebnis, als Konsument oder Konsumentin einen QR-Code scannen kann, auf die Website gehen kann, in den Webshop gehen kann und überall dort Einblicke in alle Lieferketten aller Zutaten bekommt. Und das haben wir bisher in diesem Umfang noch nicht geschafft. Typischerweise sind wir eher bei Monoprodukten unterwegs oder schaffen diese Rückverfolgbarkeit und Granularität auf den Kakao oder die Nüsse oder den Kaffee, aber eben nicht auf das gesamte Produkt. Und in dem Projekt ist das Besondere, wenn man jetzt den QR-Code scannt, dann kann man das Mindesthaltbarkeitsdatum von dem Nussmusglas, das da drauf steht, eingeben oder einfach die letzte Charge wählen und kann dann tatsächlich nicht nur sehen, ah, das kommt von der Farm, da passiert das und das, sondern auch wirklich den Batch rückverfolgen, der in die spezifische Produktion eingeflossen ist. Jetzt ist es natürlich aber trotzdem so, dass man das nicht von heute auf morgen aufsetzt und dass man das Schritt für Schritt durchführen muss. Und auch in dem Projekt ist es so, dass wir zentrale Zutaten, also die verschiedenen Nüsse, Cashews, Mandeln, Erdnüsse aus verschiedenen Ursprungsländern, schon voll rückverfolgbar gemacht haben auf Chargenebene. Das heißt, ich kann das Mindesthaltbarkeitsdatum eingeben, alles einsehen. Dort haben wir dann auch soziale und ökologische Daten, soweit es möglich war, am Ursprung erfasst. Also man kann dann auch wirklich Informationen über die Farm und FarmerInnen einsehen. Häufig, wenn man von Rückverfolgbarkeit spricht, guckt man nicht bis zur einzelnen Farm, sondern vielleicht bis zur Fabrik on the ground oder bis zur Kooperative. Und dann haben wir aber zusätzliche Zutaten, wie zum Beispiel Zimt oder Vanille oder Rohrzucker. Und bei diesen Produkten ist es so, dass wir die Lieferkette statisch mappen und bei jedem Produkt sagen können, durch welche Schritte es geflossen ist. Aber wir haben noch keine chargenspezifischen Daten. Genau. Und David macht es eigentlich natürlich, um selber diese Informationen zu sammeln. Und da liegen noch viel mehr Informationen bei David in Dashboards, die sie auswerten und sich gemeinsam mit ihren Partnern anschauen. Und wir als Konsumentin, wir können das ja gar nicht alles greifen. Und alles, was jetzt schon offengelegt wird, ist extrem viel. Und du kannst dich ewig in die einzelnen Schritte reinklicken. Was aber auch irgendwie das Besondere ist, weil de facto wissen wir, glaube ich, alle, egal wie viel wir uns damit beschäftigen, wie interessiert wir sind, eigentlich nicht wirklich, was hinter dem, was wir konsumieren, steckt. Und dieses Projekt und auch die Tatsache, dass man jetzt Einblicke in alle Schritte haben kann, setzt da, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Zeichen für mehr Transparenz in der Biobranche.
Ich gehe mal davon aus, dass was du jetzt beschrieben hast, das ist keine Aufgabe, die in der Woche abgeschlossen ist. Kannst du uns einen Überblick halt geben? Also jetzt nicht die ganzen Vorgespräche, was auch immer, sondern da, wo es wirklich dann handhabbar wird. Okay, wir gehen jetzt in die Zutatenliste rein und fangen an, das alles mal aufzudröseln. Wie lange dieses Projekt so ungefähr gedauert hat, bis ihr ein Ergebnis liefern konntet?
Ja, also wir hatten ja dieses Forschungsprojekt mit der GIZ. Da ging es eigentlich nur darum zu gucken, was passiert, wie sind die Prozesse aktuell, wie sind sie aufgestellt. Und dann hat sich David Ende letzten Jahres dafür entschieden, jetzt wirklich ein Tracing-Projekt Schritt für Schritt mit immer mehr Partnern und immer mehr Lieferketten aufzusetzen. Dann gab es eine Priorisierung. Also die Frage ist bei so einem Riesenportfolio ja immer, wo fange ich eigentlich an? Mit welchen Partnern? Welche Lieferketten sind besonders kritisch, besonders relevant? Mit wem arbeite ich langfristig? Sonst ist es natürlich auch Quatsch, das aufzusetzen. Und dann ist das passiert und im Februar bei der Biofach, also im Februar diesen Jahres 2024, gab es dann eine Unterzeichnung von einem Transparency Commitment von allen Parteien, also von 4 Zulieferern. Da kommt bald dann auch noch ein Reis dazu zum Beispiel, also es geht immer weiter, wir hören da natürlich nicht auf. Und eben den 3 Nusszulieferern. Die haben sich dann dazu verpflichtet, sich zu engagieren in dem Transparenzprojekt und die Daten zur Verfügung zu stellen und das Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Und jetzt zum 2. September ist die Nussmus-Linie im deutschen Retail. Also im Februar ging es los, da gab es das Kickoff und jetzt können wir schon so einiges abbilden.
Ich bin natürlich heute Morgen vor der Aufnahme hier in Hafen City in verschiedene Supermärkte gelaufen, weil ich das natürlich gerne ausprobieren wollte. Ich habe es noch nicht im Regal gefunden. Es dauert wahrscheinlich eine Weile, bis ich habe die Produkte gefunden, aber noch nicht mit QR-Code. Magst du uns, also soziale, ökologische Daten können wir einsehen, quasi in dem System. Was ganz konkret sind das denn für Informationen? Also ist das, weiß ich nicht, die Diversity der Workforce oder wie die bezahlt werden oder was kann ich da genau lesen? Weil du hast geteasert, da kann man unendlich tief reinbohren oder gibt es ganz viel. Was denn ganz genau?
Es ist unterschiedlich. Also das ist auch ganz wichtig in der Umsetzung der Projekte, dass wenn man dann seine Partner rangeht, man das wirklich auch in der Kooperation macht. Weil noch irgendeinen Sheet hingeworfen zu bekommen, wo man wieder irgendwas ausfüllen muss. Und auch gezwungen wird das ja auch ein Riesenproblem dieser Kaskadeneffekte bei den Richtlinien, dass die nachgelagerten Akteure sagen so, ah ja, hier ist ein neues Fragenset, ihr müsst das alles ausfüllen. Und irgendwie ist das auch einfach Bedingung für die weitere Zusammenarbeit. Das darf natürlich nicht passieren, weil dann passiert natürlich auch Folgendes, dann wird einfach Ja und Amen gesagt und nicht wirklich reingeschaut, weil man hat ja gar keine andere Wahl als kleiner Zulieferer. Deswegen ganz wichtig, dass man sich immer dann mit den Partnern auch anschaut auf Basis von einem Datenset, was wir dann aufgesetzt haben, mit ganz vielen sozialen und ökologischen Daten auf Pharma- und Pharma-Innenebene zu schauen, okay, was gibt's denn schon? Was könnt ihr liefern? Was haltet ihr vielleicht für besonders relevant, was wir gar nicht angedacht haben und da wirklich dann in den Austausch geht? Und jetzt haben wir erstmal alle Daten erfasst, die auf irgendeine Art und Weise schon am Ursprung rumliegen, sagen wir mal so. Das heißt, es ist pro Lieferkette unterschiedlich. Was wir haben, ist zum Beispiel, aus welchem Harvest-Cycle kommt der Batch? Wie ist der Ertrag dieses Jahr gewesen auf der Farm? Genauso wie demografische Daten, also wie du gesagt hast, Diversity-Daten, Daten zur Haushaltssituation, also wie ist die Familiensituation. Das ist auch aus dem Grund, haben wir schon angefangen, das zu erfassen, weil unser Ziel natürlich ist, sich dahin zu bewegen, messen zu können, ob es einkommenssichere Löhne am Ursprung gibt. Also können Menschen tatsächlich von dem, was sie ausgezahlt bekommen, pro Kilogramm leben. Da sind wir noch nicht. Das ist aber das Ziel des Projektes. Das heißt, zum Teil sammeln wir auch Bezahlungsdaten. Die können aber aktuell noch nicht im Frontend, also für KonsumentInnen, ausgewiesen werden. Aber wir haben natürlich integriert, dass bestimmte Standards erreicht wurden. Also ihr habt über den Wirkungskatalog dann zum Beispiel auch so ein kleines Feld, da steht dann nachgewiesener Impact oder bestätigter Impact, je nach Dokumentation. Da sind dann nochmal zum Beispiel Fairtrade-Zertifizierungen hinterlegt, Biozertifizierungen, Naturland oder auch Audits, die gemacht wurden zu bestimmten Themen und die dann als bestätigt ausgewiesen werden. Zum Teil erfassen wir auch die Polygone, also Stichwort Entwaldungsgesetz. Gibt es ein Entwaldungsrisiko, was man dann auf Basis von Satellitenbildern analysiert, und dafür brauchen wir Geodaten, Polygondaten. Wir tracken auch die Pharma-Trainings, also zu welchen Themen gab es Trainings für die PharmaInnen. Genau, und so bereichern wir das jetzt Schritt für Schritt. Und ein großes Ziel sind die einkommenssichernden Löhne. Ist aber, wenn man das richtig machen will, ein ganz schön großes Thema, weil da reicht es nicht, irgendwelche globalen Standards neben eine Überweisung oder eine Cash-Zahlung zu legen. Sondern im Idealfall guckt man sich an, welche Kosten kommen am Ursprung auf und schaut dann summa summarum, können die Menschen davon leben, damit man auch wirklich gezielt drauf eingeht. Genau, und das sind so Themen, die wir erfassen. Ein weiteres Ziel ist natürlich der Carbon Footprint. Da ist es allerdings so, dass wir die Primärdaten erfassen, also ne, so wie wir es am Anfang besprochen haben, da kümmern wir uns drum. Und es gibt aber Unternehmen, die sich dann rein auf den Carbon Footprint fokussieren, deren Analysen aber aktuell meistens eben so Pi mal Daumen gemacht werden. Also wenn ich weiß, der Kakao kommt aus Ghana und landet dann in Hamburg am Hafen, dann sage ich, okay, dann sieht es mit dem Carbon Footprint wahrscheinlich so und so aus bei dem Transport. Und wir bereichern das jetzt mit den Primärdaten, sodass wir diese Schätzungen viel, viel granularer machen können. Und das ist auch ein Ziel, was David als nächstes verfolgen möchte und wo wir dann im nächsten Schritt genauer reingucken.
Und wie ist das, wenn ich jetzt in der Hafen City beim Edeka so ein Produkt in der Hand habe und da ist dann demnächst ein QR-Code drauf und ich scanne dieses Produkt halt an und dann wird mir eine Internetseite, wie auch immer, angezeigt mit ganz vielen Informationen an der Stelle. Wie kann ich dem vertrauen, dass was da drin steht, auch tatsächlich der Realität entspricht? Damit meine ich jetzt nicht, dass ich euch nicht vertraue, sondern einfach aus Konsumentensicht, wie kann ich sicher sein, dass das, was da drin steht, der Realität entspricht? Gibt es da irgendwelche Zertifizierungsstellen, wie auch immer, mit denen ihr zusammenarbeitet? Also wie ist der Prozess da aufgehangen?
Ja, das ist bei uns das riesige Thema Data Credibility. Das unterteilen wir so in zwei verschiedene Ebenen. Also einmal geht es um den Datenfluss. Wir als Tech-Provider, was wir ja machen, ist, dass wir wirklich die Traceability aufbauen. Wir sind aber keine Auditing-Gesellschaft und wollen auch keine zertifizierenden Organisationen ersetzen, die es braucht, die sich auch die Prozesse am Ursprung in Person anschauen und prüfen. Und diese zwei Ebenen, also das eine, dass wir sagen, Datenfluss, wie läuft der? Der ist für uns ganz zentral als Tech-Anbieter. Was wir da machen, ist, dass wir gucken, wenn wir die Rückverfolgbarkeit aufbauen und diese Daten erfassen, kommen die von der richtigen Quelle, also ganz einfach gesprochen, aber in der Realität gar nicht so einfach. Also meist, oft ist es ja auch so, dass dann einfach ein Akteur einen Haufen Daten reinlädt, aber der ist gar nicht unbedingt für diese Daten verantwortlich oder hat die gar nicht erstellt oder ist nicht für die Prozesse dahinter verantwortlich. Das heißt, wo kommen die Daten her? In welchem Moment werden die Daten erfasst? Also häufig ist am Anfang der Projekte so, zum Beispiel Thema faire Bezahlung, haben wir im Kakaobereich in Ghana ein großes Projekt, wo wir die Bezahlungsströme verifizieren an die kleinen Anbauenden. Ganz am Anfang war das so, dass die per Bulk aus einem Google-Sheet bei uns in die Plattform hochgeladen wurden. Dann kann man das natürlich machen, einmal im halben Jahr, einmal schön alle Prämien reinladen, oder man kann sagen, es muss eigentlich im Moment der Zahlung sofort bei uns im System landen. Was auch wieder dafür sorgt, dass es weniger fehleranfällig und weniger für Manipulation offen ist. Das dritte Thema ist dann, wie können wir es auswerten, also können wir es benchmarken, können wir gucken, auch validieren, ist das sinnvoll, was da eingetragen wird. Und dann, wie speichern wir es ab, also können wir es noch sicher dezentral abspeichern. Und in diesem konkreten Beispiel verifizieren wir es dann noch. Da würden wir jetzt sagen, es ist rückverfolgbar, kommt von der richtigen Quelle, im richtigen Moment, können wir analysieren und benchmarken und abspeichern. Und gegebenenfalls teilen mit den anderen Akteuren, je nachdem, wie die erfassende Person es entscheidet. In dem Fall in Ghana, wo wir Kakaofruchtsaft tracken und die Bezahlungen mit COA verifizieren, ist es so, dass wir diesen Prozess machen und dann sagen, okay, die Behauptung kommt bei uns im richtigen Moment in unserem System an. Wir möchten aber wissen, ob es auch wirklich stimmt. Und die bezahlen über Mobile Payments, über Afrikas größten Telekommunikationsanbieter, die heißen MTN. Und natürlich haben wir das Glück, dass es alles digitale Bezahlungsprozesse sind. Wir wiederum haben noch eine Schnittstelle mit MTN, dem Mobile Payment Provider, und prüfen bei jeder Transaktion, die bei uns sozusagen behauptet wird im System, ob das Geld wirklich bei der entsprechenden Person in der richtigen Höhe angekommen ist. Und dann würden wir es als verifiziert bezeichnen. Dieser Prozess ist aber natürlich nicht bei jedem Datenpunkt möglich und ist auch nicht bei jedem Datenpunkt unbedingt nötig. Das muss man dazu auch nochmal sagen. Also es geht ja wirklich im ersten Schritt erstmal drum, vor allem wenn das enge Beziehungen sind und langfristige Partnerschaften, überhaupt sich die Nachhaltigkeit mal anzugucken und überhaupt dazu zu kommen, das auswerten zu können. Und dann muss man bei bestimmten kritischen Faktoren gucken, können wir das jetzt noch nachweisen, über verschiedene Mechanismen prüfen, können es verschiedene Parteien anonym bestätigen. Und dann haben wir auf der anderen Ebene diesen Wirkungskatalog. Also Thema, was sind relevante Drittparteien, Dokumente, die ich als Nachweise hinterlegen kann, die dann auch so ausgewiesen werden gegenüber Konsument, Konsumentin.
Das klingt ja jetzt so in der Durchführung des Projektes und der Vielfalt von Daten, die irgendwie geprüft werden müssen, eingepflegt in all diese Aktivitäten, die du gerade beschrieben hast, sehr aufwendig. Und ihr seid ja keine spendenfinanzierte NGO, sondern das ist ja euer Geschäft, das heißt, das kostet Geld. Was ist denn aus deiner Sicht so die Hauptmotivation eurer Kunden, warum sie so viel Geld, aber ja auch ihre eigene Zeit und Energie da rein investieren? Was versprechen die sich hauptsächlich davon?
Das hat sich total verändert in den letzten Jahren. Also als wir angefangen haben, auch so also mehr mit dem Thema Kommunikation, B2C, ihr könnt es als USP in eure Marke integrieren und dadurch Markentreue und Bezahlungsbereitschaft erhöhen. So, das war am Anfang auch eine ganz, ganz große Motivation. Aber man muss ja auch fairerweise sagen, heute sind KonsumentInnen weniger gewillt, mehr Geld für nachhaltige oder transparentere Produkte hinzulegen. Und leider ist diese Entwicklung vielleicht nicht rückläufig, aber sehr verlangsamt im Vergleich zu den letzten Jahren. Und jetzt sind die Pressure Points oder die Gründe, warum Unternehmen das machen, schon auch sehr anders. Viel auch das Thema Compliance, was irgendwie immer Fluch und Segen gleichzeitig ist. Also es sind Themen, die dann hinten angestellt werden, die strategisch vielleicht angeschaut werden, weil man irgendwelche Checklisten abhaken muss. Aber wir sind auch der festen, oder ich persönlich kann nur für mich sprechen, bin der festen Überzeugung, dass es ohne diese Richtlinien und Gesetze nicht funktionieren wird. Und da ist es natürlich so, dass über die CSDDD, über das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, über das Entwaldungsgesetz, vor allem auch bei eben diesen kritischen Rohstoffen aus dem globalen Süden, Unternehmen verpflichtet werden zu wissen, was vorgelagert passiert. Und ansonsten gibt es jetzt nicht mehr nur potenziellen Reputationsschaden, sondern zum Beispiel beim Entwaldungsgesetz tatsächlich diese Situation. wenn man zum 01.01. nächsten Jahres nicht ganz genau weiß, wo jede Kakaobohne, jede Kaffeebohne oder jedes Sojaprodukt herkommt und nachweisen kann, dass es kein Entwaldungsrisiko auf all diesen Farmen gibt, darf man nicht mehr in die Europäische Union importieren. Das heißt, mittlerweile gibt es da wirklich auch immer härter werdende und strengere Regeln. Und wenn die Unternehmen sich dazu nicht aufstellen, dann müssen sie immer wieder von Null anfangen. Und wir haben ja allein beim Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz beim Mittelstand mal Analysen gehabt, wo mindestens eine Vollzeitperson nur auf diesem Gesetz saß. Aber wenn man jetzt einfach nur diese Fragebögen an die direkten Zulieferer rausschickt, ist man für die neue Richtlinie absolut nicht aufgestellt. Dann kommt noch sowas dazu wie die EU Green Claim Directive. Thema Greenwashing, Social Washing, was jetzt, glaube ich, auch alle umtreibt und was auch immer schwierig ist, weil wie kommuniziere ich zu einem isolierten Projekt in einem großen Unternehmen zum Beispiel? Aber die jetzt auch Unternehmen verpflichten wird, nur noch evidenzbasierte Nachhaltigkeitsbehauptungen nach außen zu tragen. Und da gab es jetzt auch schon bei großen Unternehmen so einige Claims und Ziele für 2030, 2050, die mal zurückgezogen wurden. Weil man gemerkt hat, okay, mit der EU Green Claim Directive wird das vielleicht nicht so gut funktionieren. Und dann fällt mir das am Ende alles eher auf die Füße. Mhm. Genau, solche Themen sind ganz große Themen aktuell, die die Unternehmen motivieren. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Wir haben ja sehr stark B2C angefangen mit dem Argument gegenüber Konsument, Konsumentin. Mittlerweile sind unsere Kunden und die Unternehmen, die sich damit beschäftigen, auch sehr, sehr häufig B2B-Unternehmen. Warum? Weil vor allem die großen Unternehmen beim Reporting schon in die Pflicht gezogen werden, zu diesen Themen zu reporten. Und wenn der Retail zum Beispiel natürlich zum produzierenden Unternehmen oder zur Marke, die im Retail steht, sagt, das ist jetzt langsam aber sicher ein Produktmerkmal, was unsere Einkaufsabteilung mit abfragen wird, dann verändert sich das natürlich so langsam aber sicher auch in den vorgelagerten Schritten in der Lieferkette.
Ich hätte mal eine Frage auch bezogen auf deine Einschätzung, wie du das so wahrnimmst. Ich meine, es gibt ja einen Grund, weswegen du auch oder ihr gegründet habt. Nichtsdestotrotz, aus meiner Wahrnehmung heraus, passiert da, wenn es um Transparenz in der Lieferkette geht, und dann schließe ich jetzt mal alle Lieferketten mit ein, also nicht nur Lebensmittel, sondern alle, ja, passiert tendenziell noch zu wenig. Jetzt weiß ich aber nicht, was im Hintergrund schon alles läuft. Kannst du uns da so ein bisschen Einblick geben, nicht was bei euch so läuft, sondern einfach wie du das wahrnimmst, ist da, also eigentlich, wenn man sich die Gesetzesgebung anguckt, dann müssten eigentlich jetzt schon alle daran arbeiten, mehr Transparenz zu erwirken. Also eigentlich seid ihr zum richtigen Zeitpunkt halt da. Also, ich meine, es gibt ja auch einen Grund, weswegen ihr gegründet habt. Eigentlich muss das exponentiell nach oben gehen. Und ich würde jetzt auch nochmal, also wie deine Einschätzung da ist, würde ich mal gerne wissen, wie sich das bei euch verhält. Also könnt ihr euch vor Aufträgen nicht mehr retten an der Stelle oder ist dir das auch noch ein Stück weit zu wenig, jetzt gar nicht aus Geschäftsgründen, sondern einfach wie deine Wahrnehmung ist. Und darüber hinaus, was ich auch noch gerne wissen wollen würde, ist, wenn ich so ein Projekt starten wollen würde, jetzt aus Unternehmenssicht, mit dem Beispiel, was du gebracht hast, ist das jetzt auch öffentlich gegangen. Gibt es aber auch Anfragen, die erstmal wissen wollen, wie sieht denn unsere Lieferkette eigentlich aus, ohne das überhaupt zu veröffentlichen, damit sie überhaupt erstmal selber die Transparenz haben und dann zu entscheiden, wie sie damit umgehen?
Mhm. Ja, absolut. Also zur ersten Frage, reicht es, was gerade passiert? Wo stehen wir da? Boah, absolut gar nicht. Also da wünsche ich mir auf jeden Fall noch viel, 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 viel mehr. Und selbst wenn man in diesem Markt jeden Tag ist und sich die ganze Zeit damit beschäftigt, ist es immer noch fast unmöglich, von außen reinzugucken, zu verstehen, wie Unternehmen dazu Status quo aufgestellt sind. Wir merken das immer wieder. Wir fangen Projekte an mit Unternehmen und wir sind in alle Richtungen überrascht. Wie langfristig und integriert Unternehmen arbeiten oder eben auch, wie wenig sie wissen, obwohl sie in der Außenkommunikation, vor allem auch, weil sie zertifiziert einkaufen, immer erzählen, dass sie alles wissen und so weiter. Mhm. Und häufig, und da, um das ganz ehrlich zu sagen, muss ich auch sagen, im Kaffeebereich zum Beispiel finde ich es ganz extrem, dass da dann vor allem in den großen Strukturen häufig gesagt wird, also wir sind da schon immer Pionier, wir machen da schon immer Fairtrade, wir haben das alles ganz transparent und rückverfolgbar. Aber wenn man dann fragt, ja, aber woher kommt es denn wirklich und was ist denn passiert und wie steht es denn um die Kriterien, wissen die meistens gar nichts. Mhm. Und das Schwierige oder die Herausforderung ist auch noch, dass man ja häufig dann denkt, bei den Marken, die so sich sehr nachhaltig positionieren oder auch so kleineren Startups, Pionieren, Scale-Ups, die geben einem immer das Gefühl, dass sie besonders nachhaltig und besonders fair sind. Und es ist auch wichtig, dass es diese Marken gibt, die laut dazu sind, zu den Themen. Aber häufig ist in der Realität halt so, dass die alle von den gleichen Zulieferern beziehen. Und da stecken dann halt ein paar große dahinter und an denen müssen wir rütteln. Und die haben in ihrem Produktportfolio dann verschiedene Angebote. Die sagen dann, wenn der Abnehmer sagt, wir hätten gerne voll rückverfolgbar, wir möchten da gerne reingucken, dann sagen, natürlich, das können wir machen, das kostet aber. Und das ist immer noch ein Riesenproblem. Und da würde ich mir definitiv mehr wünschen. Und was es dazu braucht, ist, glaube ich, wirklich diese Kombination aus allem, was passiert. Konsument, Konsumentin muss befähigt werden, da auch Druck zu machen, nachzufragen, kritisch reinzugucken. Aber nur das wird niemals reichen. Es braucht dieses Level Playing Field, von dem wir immer sprechen, auf EU-Ebene. Es braucht in meinen Augen die Richtlinien, die Gesetze, die dafür sorgen, dass Intransparenz kein Geschäftsmodell mehr ist. Es braucht die Pioniere, die kurze Ketten haben, die es ganz extrem nachhaltig und transparent machen, um Druck auf die Industrie auszulösen. Und dann braucht es, und da hoffentlich sind wir gerade dran, die ersten Großen, die sich bewegen. Weil wenn das passiert, dann ziehen die anderen nach. Wenn sich ein DM bewegt, bewegt sich ein Rossmann. Es ist einfach so. Und ich glaube, diesen Prozess müssen wir gerade durchlaufen. Genau, und zu deiner zweiten Frage, ob uns auch Unternehmen ansprechen, die erstmal überhaupt intern gucken wollen, wie sieht's aus, wo stehen wir, bevor sie in die Außenkommunikation gehen. Na klar, das ist meistens der Fall. Es ist leider eher umgekehrt, dass Unternehmen extrem Angst haben zu kommunizieren. Und das sehe ich tatsächlich auch als Riesenproblem. Weil wenn wir überhaupt nicht mehr kommunizieren können zu den Herausforderungen, aber auch zu den Erfolgen, wenn nicht alles perfekt ist, dann haben wir das Thema Nachhaltigkeit und Transparenz einfach nicht verstanden. Und mit diesen Begrifflichkeiten und Definitionen und was kann ich wie kommunizieren, da diskutieren wir jeden Tag in unserem C-Trace-Team. Und es ist auch für uns schwierig, wo ist da die Balance? Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Diskussionen geführt werden, auch da, wo es besonders schwer ist. Und dass die natürlich ehrlich geführt werden und dass dann nicht gesagt wird, okay, wir haben jetzt von 5000 Rohstoffen oder Lieferketten mal angefangen, in eine reinzugucken und daraus machen wir jetzt eine riesen Marketingkampagne und tun so, als würden wir das in allen Produkten machen. Aber trotzdem müssen wir aufpassen, dass wir solche Initiativen nicht im Keim erstecken, weil sich dann die Unternehmen gar nicht mehr austauschen und auch nicht mehr weiterentwickeln. Also würde ich tatsächlich sagen, es ist eher umgekehrt. Die Unternehmen kommen meistens zu uns und sagen, hey, wir wollen da überhaupt mal gucken, wie wir aufgestellt sind, die ersten Fragen stellen, uns schrittweise bis zum Ursprung vortasten, gerade auch wenn es nachgelagerte Akteure sind, die mehrere Schritte vor sich haben. Und dann kommunizieren wir, sobald wir bestimmte Ziele erreicht haben, bestimmte Meilensteine erreicht haben. Ein sehr schönes Beispiel, was wir dieses Jahr angefangen haben, finde ich, ist Holy. Die machen so Cereals und Smoothie Bowls und so weiter, die es genauso angegangen sind, aber die gesagt haben, wir nehmen unsere Kundinnen, also KonsumentInnen, mit auf diese Reise. Das heißt, wir veröffentlichen in regelmäßigen Abständen, wo wir nicht weiterkommen, wo wir weiterkommen und was die Herausforderungen sind. Und das, finde ich, ist eine total schöne und wichtige Balance. Und dann glaubt man sie vielleicht auch mehr.
Sehr gut, jetzt hast du so ein paar Aspekte genannt, die quasi sich ändern müssten, damit das eher Mainstream wird, das Tracing und Transparency-Thema. Vielleicht können wir mal einen Blick in die Glaskugel wagen, denn wenn man sich jetzt dieses Pionierprojekt anguckt, was ihr jetzt da gerade veröffentlicht habt, was man jetzt im Supermarkt finden kann, was man eben auch sieht, ist, dass das Preisschild unter diesem Produkt ganz klar signalisiert, das ist kein Massenmarkt-Mousse. Also es sind 250 Gramm und sie kosten 8 Euro. Und deswegen haben die vielleicht ja auch ein besonderes Interesse, besondere Kundschaft. Deswegen begeben sie sich auf so eine Reise. Aber wenn wir jetzt mal so ein paar Jahre in die Zukunft gucken, was wäre denn deine Einschätzung, wie selbstverständlich das irgendwann geworden ist, dass man herausfinden kann, wo Dinge herkommen, wie sie hergestellt sind. Und bleibt das überhaupt langfristig irgendwie ein USP für so ein Produkt, dass die das transparent machen? Oder will es irgendwann keiner mehr wissen, weil es selbstverständlich ist, dass es alles vernünftig nachvollziehbar ist?
Also der Wunsch wäre natürlich, dass es einfach normal ist. und dass es kein USP mehr ist gegen den Wettbewerb. Ich glaube aber, dass das jetzt mal noch einige Jahre so sein wird, weil bis diese ganzen Prozesse tatsächlich bis diese ganzen Prozesse vernünftig aufgesetzt sind und digitalisiert sind, wird es einfach noch eine ganze Weile dauern. Die Geschäftsmodelle, muss man ja auch sagen, sind häufig einfach nicht dafür ausgelegt, das zu tun. Und das ist auch eine der größten Herausforderungen, wo man sich dann natürlich auch fragt, also so in 30 Jahren, werden bestimmte Geschäftsmodelle so überhaupt noch funktionieren? Und auch durch die Krisen, durch die wir gerade gegangen sind, durch Lieferkettenengpässe. Ich weiß nicht, ob ihr mal gesehen habt, was mit dem Kakaopreis zum Beispiel passiert ist in den letzten Monaten. Das ist der Hammer, es hat sich vervielfacht. Und das sind ja auch noch Herausforderungen, mit denen Unternehmen umgehen müssen. Und meine Hoffnung durch diese Themen ist, einerseits haben wir Verpflichtungen auf EU-Ebene. Das heißt, man kommt um bestimmte Traceability-Themen nicht mehr herum. Und meine Hoffnung ist, dass wir als Unternehmen, als Tech-Provider, als Impact-Startup, genauso wie NGOs und kleinere Pioniere, die zeigen, wie es geht, dafür sorgen, dass alles, was man jetzt machen muss, wirklich auch in die Strategie fließt. Und da weiß ich noch nicht, ob das die Unternehmen hinbekommen, wenn man natürlich immer so im Firefighting-Modus ist. Also man muss jetzt natürlich diese Häkchen setzen, man muss jetzt die Polygone sammeln, man muss jetzt ganz schnell die Satellitenbilder angucken. Aber eigentlich, was man ja gerade tut, ist, dass man zum ersten Mal oder häufig zum ersten Mal überhaupt versteht, wo alles herkommt und das zu allen Produkten. Und da muss man sagen, es geht gerade nur um bestimmte Rohstoffe. Also es sind nur ein paar betroffen von dieser Richtlinie. Aber dass man diese Daten erfasst. Und eigentlich müsste man das jetzt als Hebel benutzen. Und genau da ansetzen und sich überlegen, wo muss ich strategisch mit der Nachhaltigkeit- und Transparenzstrategie hin. Und ich glaube, wenn wir das in die richtigen Bahnen lenken und das zusammenfließt, dann wird das zur Norm. Und die Tatsache, dass Unternehmen dazu reporten müssen und eben dieser Gedanke von Scope 3 immer mehr in die Gesetzgebungen kommt, bin ich schon der Überzeugung, dass wir in ein paar Jahrzehnten, dass das ganz normal ist. Evidenzbasiert kommunizieren, in die Verantwortung gezogen werden. Aber wir müssen auf Gesetzebene dafür sorgen, dass es auch bepreist wird, wenn es nicht nachhaltig ist. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, den wir noch lösen müssen. Und was du angesprochen hast, die Gläser sind relativ teuer. Wir machen auch Kakaofruchtsaft. Das ist natürlich auch was relativ Exklusives. Und wir müssen weg davon, dass wir das nur für solche Projekte machen können. Aber wir brauchen sie, um zu zeigen, dass es möglich ist. Und dann ist natürlich die Frage der Skalierbarkeit. Also wie teuer war der erste vegane Burger? Ich weiß es nicht mehr, aber das war ja der Wahnsinn, was der eigentlich gekostet hat. Und je mehr wir diese Prozesse automatisieren und standardisieren, desto günstiger wird es. Und desto mehr kriegen wir das auch skaliert. Und an diesem Punkt sind wir jetzt. Das ist genauso wie einkommenssichernde Löhne in Kakaolieferketten. Da findet ihr bei allen, bei fast allen, die mit Kakao zu tun haben in Deutschland, Roadmaps. Alle, die im Forum Nachhaltiger Kakao engagiert sind, verpflichten sich gerade dazu, bis Ende dieses Jahres eine Roadmap zu veröffentlichen, wie sie einkommenssichernde Löhne in ihre Lieferketten bekommen. Das schaffen sie aktuell, aber auch nur auf ganz kleine Projekte und überhaupt nicht auf die Masse der Produkte, die in den Retail gebracht werden. Und das ist jetzt die Herausforderung, die wir hoffentlich unter anderem durch technologische Lösungen voranbringen können.
Sehr gut, das klingt nach einer vernünftigen Zukunftsaussicht. Wir drücken die Daumen. Danke, Anna, für den Einblick in eure Arbeit, für den Rundumschlag zu All Things Supply Chain Transparency. Wir können also jetzt in Zukunft, zumindest wenn wir Kunde dieses Einproduktes sind, am Frühstückstisch scannen und herausfinden, was wir da eigentlich essen und wer es unterwegs mal in der Hand hatte. Und dann, ja. Hoffen wir mal, dass das zukünftig eher Standard wird als die Ausnahme. Danke dir.
Sehr gerne.
So, dann lass uns das Mandelmus mal scannen.
Du musst das auch ruhig halten, Papa.
Hier seht ihr das jetzt. Alles transparent aufgelistet. Hier, alle Siegel, die Erzeuger. So, da habt ihr euren Beweis. Und weniger Zucker. Und nachhaltiger produziert.
Na toll, danke, C-Trace.
Das Gleiche in Grün, der Podcast zu Nachhaltigkeit in Logistik und Lieferkette, ist eine Produktion von Timo Landner und Moritz Petersen. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet oder sogar den Podcast abonniert. Das geht ganz einfach auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder direkt auf dgig.show.